Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Ein Volk kehrt heim.
Wir kommen jetzt zu den Punkten 20 und 21. Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Wir sind immer noch an dieser Stelle, Jesaja 11, 11 bis 12. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien, das haben wir schon gesehen, und aus Mizraim und aus Patros. Nun gehen wir diesen Ausdrücken nach. Der geografische Begriff Patros entspricht dem altägyptischen Wort Peteres. Weil man nicht weiß, wie die Ägypter, also es geht um die Sprache der Hieroglyphen, die Wörter ausgesprochen haben, setzt man einfach für die Vokale ein E ein. Also man liest dann einfach Peteres, das entspricht dem hebräischen Patros, das so viel wie das Südland bedeutet. Es bezeichnet das Gebiet Oberägyptens. Mit anderen Worten gesagt, das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Assuan erstreckt. Mizraim ist die im Hebräischen übliche Bezeichnung für Ägypten, aber ganz besonders für Unterägypten. Wenn die Wörter Mizraim und Patros als Paare im Text vorkommen, so wie im oben zitierten Jesaja-Text, bezeichnet Mizraim insbesondere Unterägypten. Jesaja 11, 11 besagt daher, dass Juden sowohl aus Ober- als auch aus Unterägypten nach Israel auswandern sollten. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, es gibt also eine Jahrhunderte alte oder 2000 Jahre alte und noch mehr Tradition von Juden, die in Ägypten wohnten. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, hatten ihren Wohnsitz in Kairo und Alexandria. Nennenswert sind zudem die folgenden kleineren Ortschaften, wo die jüdische Einwohnerschaft im 20. Jahrhundert blühende Gemeinschaften bildeten. In Unterägypten, Damanhur, Damietta, dann Port Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohala, Kubra und Danta. Die allermeisten wohnten hier. Und als ich diese Prophetie studiert habe, hatte ich dann zunächst mal die Schwierigkeit, ja, also, dass sie aus Oberägypten, aus Unterägypten gekommen sind, das ist klar. Aber gab es im 20. Jahrhundert auch Juden in Oberägypten? Das brauchte einige Forschungsarbeit, bei der dann herauskam, die genauen Orte, wo Juden im 20. Jahrhundert lebten, in Oberägypten, nämlich in Fayum, Beni Suef, Minya, Assuan und in Kena. Und so sind sie tatsächlich gegangen aus beiden Bereichen Ägyptens. Die Prophetie aus Jesaja 11 bis 12 erfüllte sich, als ab 1948 praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen verließen. Sie ließen sowohl Mizraim, Unterägypten, als auch Patros, Oberägypten, hinter sich. In der Folge der Gründung des modernen Staates Israel kam es im Land am Nil zu furchtbaren Judenverfolgungen, mit Massakern, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Dies alles führte zu einem modernen Exodus aus Ägypten. Heute gibt es nur noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Also ähnlich wie im Irak, wo es heute noch etwas mehr als 20 alte Juden gibt. Beziehungsweise Jüdinnen. Also, die jüdische Gemeinschaft hat Ägypten verlassen, sie hat Irak verlassen. Zur Hauptsache handelt es sich in Ägypten um alte Menschen, die noch zurückgeblieben sind unter diesen paar Dutzenden. Sie werden bald aussterben, sodass es bald gar keine Juden mehr in Ägypten geben wird. Und so sehen wir also dieses zweite Mal, wie der Herr seine Hand ausstreckte. Zum ersten Mal war das beim Exodus unter Mose um 1606 vor Christus. Da hat der Herr Israel aus der Hand der Ägypten erlöst und jetzt wieder in unserer Zeit, in der Endzeit. Jesaja nahm um 700 vor Christus darauf Bezug und sagte im Blick auf die messianische Zeit in Jesaja 11,11, dass Gott dereinst seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken werde, um sein Volk aus Ägypten zu befreien. Ein Teil dieser 80.000 Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und USA. Das Land, das die meisten ägyptischen Juden, Zehntausende von ihnen, aufnahm, war Israel. Also es verläuft eben so wie die Negev-Bäche, ja? Die zum Teil noch in andere Nebenbächlein fließen, bis sie schlussendlich in den Hauptbach kommen. Aber die Hauptsache der ägyptischen Juden ging gerade direkt ins Land Israel. 22. Punkt, Rückkehr aus dem Iran. Ja, wir bleiben bei Jesaja 11, weil der Vers so reich ist. Da steht nicht nur, dass Gott sie erwerben wird aus Assyrien, aus Mitzrayim und aus Patros, sondern weiter, und aus Kusch und aus Elam. Als Ländername bezeichnet Elam das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran oder Persien. Es lag nördlich des Persischen Golfes und östlich des Tigris. Susa, die einstige Hauptstadt und Winterresidenz der Könige im Persischen Weltreich, vor 2600 Jahren, lag in Elam. Bei der Voraussage in Jesaja 21,2 über die Eroberung Babyloniens durch die Meder und Perser, im Jahr 539 vor Christus erfüllt, steht dort für die Perser Elam. Nun wird klar, dass Jesaja in dem oben nochmals zitierten Vers die Rückkehr persischer Juden geweissagt hat. In den Jahren 1948, wieder das markiert die Staatsgründung Israels, bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran oder Persien. In der Folge der Islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Allein innerhalb der ersten Monate verließen 20.000 Juden den Iran. Ab 1948 verließen ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt emigrierten im 20. Jahrhundert etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. 23. Punkt, Rückkehr aus Syrien. Ja, es steht eben nicht nur aus Elam und aus Shinear, sondern auch aus Hamat. Der Name Hamat bezeichnet sowohl die heutige Stadt Hama, die man da auf der Karte sieht, am Orontesfluss, als auch das einst von dieser Stadt beherrschte Land in Nordsyrien, im weit gefassten Umkreis um diese Stadt. Da der Name Hamat in Jesaja 11,11 zusammen mit einer Reihe von Ländern, wie Elam, Mitzrayim, Patros, Shinear und so weiter, genannt wird, dann ist es eigentlich klar, dass es da jetzt eben nicht um eine Stadt geht, sondern um das Land Hamat. Jesaja 11,11 kündigt also die endzeitliche Heimkehr der syrischen Juden an. Tatsächlich, in den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26.000 Juden aus Syrien nach Israel zurück. 24. Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Ja, wir haben in Jesaja 11,11, nebst all diesen Ausdrücken wie Assyrien, Mitzrayim, Patros, Elam, Shinia, Hamat, auch den Ausdruck und aus Kusch. Der geografische Name Kusch bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Und zwar insbesondere das heute als Sudan bezeichnete Land, aber im weiter gefassten Sinn ebenso Äthiopien. Die äthiopischen Juden erlebten im 20. Jahrhundert grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen. Von 1980 bis 1982 wurden zur Beendigung dieses Schicksals etwa 2500 äthiopische Juden in geheimen Operationen nach Israel ausgeflogen. Unter sehr gefährlichen Umständen wanderten eine große Zahl Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. Am 21. November 1981 begann die Operation Moses. Sie endete am 5. Januar 1985. Jüdische Flüchtlinge wurden mit Bussen aus den sudanesischen Flüchtlingslagern zu einem Militärflughafen in der Nähe von Khartoum gebracht. In einer streng geheimen Aktion wurden so 8000 Juden aus dem Sudan ausgeflogen. Durch Indiskretionen wurde die Aktion in den Medien bekannt gemacht. Sehen wir das Übel der Medien wieder einmal mehr. Dies führte zu einem vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt reagierte mit Empörung auf das Bekanntwerden dieser Evakuierung. Die Arabische Liga verurteilte sie als, Zitat, einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Trotz dieses Widerstands aus der islamischen Welt verhandelte die USA geheim mit Khartoum, um die weiteren äthiopischen Juden aus dem Sudan herauszuholen. Mit einer neuen Rettungsaktion, die den Codenamen Operation Saba trug, wurden in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt ca. 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1991 übernahmen eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba. Der damalige Herrscher Mengistu Haile Mariam musste fliehen. In dieser Situation begann am 24. Mai die Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Hercules C-130S Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um die Kapazität der Flugzeuge voll auszunutzen, waren zuvor die Sitze aus ihnen entfernt worden. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Die Flugroute verlief so, dass kein einziges arabisches Land überflogen wurde. Zwangsläufig verlief die Reise zum größten Teil über dem Roten Meer, von dem noch die Rede sein wird. Nun kommen wir zu unserem Punkt 25, Rückkehr aus Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea. Ich lese aus Psalm 107 die ersten drei Verse. Dieser Psalm beschreibt die ganze Geschichte Israels von der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung bis ins Reich des Messias. Die ersten drei Verse geben so einen Rückblick von der Zeit, da der Messias wieder hier auf Erden sein wird, wird man Gott so loben. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Roten Meer. Eigenartig. Die Himmelsrichtungen sind klar, Osten, Westen, Norden. Aber da, wo die Südrichtung zu erwarten ist, steht im Hebräischen einfach Yam, Meer. Und darum haben gewisse Bibelübersetzungen, die haben dort tatsächlich eingesetzt, Süden. Aber es steht nicht Süden, es steht vom Meer. Und natürlich ist das Südmeer Israels gemeint, in dem man in Eilat, in Südisrael, baden kann. Ja? Also das Rote Meer steht da für den Süden. In den Jahren 1881 bis 1914 wanderten weit mehr als 1000 jemenitische Juden nach damals Palästina ein. Noch heute kann man im Stadtteil Siloam, wie man in Ost-Jerusalem, wenn man in der Davidstadt ist und da rüber schaut zu diesem Dorf Siloam, kann man die Felslöcher sehen, in denen unter primitivsten und erbärmlichsten Umständen jemenitische Juden zur Zeit der ersten Aliyah hausten, in ehemaligen Gräbern. Für sie galt offensichtlich Hauptsache zurück im Land der Verheißung. Nach der Gründung des Staates Israel brach eine Verfolgung gegen die Juden in Jemen aus. Durch eine streng geheime Operation wurden zwischen Juni 1949 und September 1950 nahezu die gesamte jüdische Gemeinde Jemens, bestehend aus 49.000 Personen, mit 378 Flügen ins Land ihrer Vorväter heimgebracht. Zudem wurden damals auch noch etwa 6.500 aus Aden stammende Juden nach Israel geflogen. Sogar ca. 500 Juden aus Djibouti und aus Eritrea wurden bei dieser Operation nach Israel gebracht. Die sensationelle Rettung wurde mit Hilfe von amerikanischen und britischen Transportflugzeugen durchgeführt. Und jetzt fällt auf, alle diese Staaten, wie man hier auf der Karte sieht, Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea sind Anrainerstaaten des Roten Meeres. Und so erfüllte sich Psalm 107, Vers 3 ganz wörtlich. Und effektiv ist es ja so, der Text sagt, und die er gesammelt hat aus den Ländern, das heißt aus den Ländern von Osten, von den Ländern von Westen, von den Ländern von Norden und von den Ländern vom Roten Meer. Und das trifft genau zu auf Eritrea, Djibouti, Aden, Jemen. Natürlich trifft es auch zu auf all die äthiopischen Juden und die sudanesischen Juden und die ägyptischen Juden. Aber die haben wir anderswo eben schon ausdrücklich gefunden. Darum habe ich das jetzt hier nicht mehr berücksichtigt. 26. Punkt, Rückkehr aus Europa. Ja, Sie sehen, wie reich Jesaja 11, Vers 11 ist. Da steht nämlich noch eine weitere geografische Angabe. Außer Assyrien, Mitzrayim, Patros, Kusch, Elam, Shinear und Hamat. Da haben wir auch den Ausdruck aus den Inseln des Meeres. Nun ist ganz wichtig, dass wir da ein bisschen Hebräischunterricht machen zusammen. Und zwar Bibelhebräisch. Bei dem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 11,11 mit Inseln übersetzt worden ist, handelt es sich um einen interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. So wie das erklärt in dem Kommentar zweier der größten Hebraisten, also Spezialisten für hebräische Sprache im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch, in ihrem Kommentar zum Alten Testament, können Sie nachschauen, Band 1, Seite 134, erklärt er die Bedeutung von Iyim in diesem Sinn. Also, das sind nicht irgendwelche Inseln mit Palmenstrand und so in der Südsee, sondern das sind effektiv die Küstenländer und Inseln des Mittelmeeres. Hier in dieser Satellitenaufnahme sehen wir das wunderbar. Hier das Mittelmeer, ja. Da haben wir Ägypten aus dem Weltall gesehen, gleichzeitig mit dem Land Israel hier. Und dann sehen wir diesen ganzen Küstenstreifen über Türkei, Europa bis nach Spanien. Und dieses Gebiet wird genannt Iyim. Und so, mit anderen Worten, ist Iyim eigentlich der Ausdruck im Alten Testament für Europa. Da kommt übrigens noch an vielen anderen Stellen vor. Also, das wäre mal so ein Thema für einen interessanten Artikel, Europa in der Bibel. Oder ein Vortrag, Europa in der Bibel. Also, sie sollen kommen aus Europa, die Juden. Ja, wir haben gesehen, bei der fünften Einwanderungswelle, 1932 bis 1938, das war nach Hitlers Machtergreifung, da wanderten ca. 250.000 Juden aus, vor allem aus Deutschland. Und dann die Aliyah B, 1939 bis 1947, da sind auch wieder Tausende von Juden aus Europa geflohen ins Land der Väter. Mein eigener Lehrer, bei dem ich Tonsatz, also Komposition studiert habe, Joshua Lackner, war einer der Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, die damals vor der Gefahr Hitler fliehen konnten. Ging dann damals nach Tel Aviv und studierte dann dort als junger Mann Musik. 1948 bis 1964, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade ab Gründung des Staates Israel, kamen wieder unzählige Zuwanderungen, ganz im Stil eben der Wadi-Bäche im Negev. Aus Polen kamen 104.000 Juden, Tschechoslowakei 40.000, Rumänien 119.000, Bulgarien 37.000, Ungarn 14.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 3.000, Deutschland noch 9.000, aus der Schweiz 400. Wäre noch interessant zu wissen, wie viele aus Zürich Enge. Aus Italien 1.500, Frankreich 4.000, England 2.000, Belgien 1.000, Holland 1.000, Schweden 400, Spanien 400 und aus der Türkei 37.000. Also in dem Begriff Iyim ist ja das Ganze von Kleinasien bis nach Spanien mit eingefasst. 27. Punkt, Rückkehr aus Südafrika. Jesaja 43, 5 bis 7 oder bis 6. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her, also von Osten, werde ich deinen Samen, deine Nachkommenschaft, bringen. Und vom Niedergang, Westen her, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Ja, jetzt wenn wir von Israel runtergehen, natürlich Jemen, Djibouti, Aden, das sind alles Südländer, aber das ist nicht am Ende der Welt. Ja? Da müssen wir also weiter runtergehen. Und Südafrika wurde ein Zufluchtsland für Juden, ganz besonders seit dem 19. Jahrhundert. Darum entwickelte sich dort eine große jüdische Gemeinschaft. Und als dann all diese Juden, die Aliyah machten, aus Südafrika nach Israel kamen, erfüllte sich ganz wörtlich dieses Wort. Zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fern her, meine Töchter vom Ende der Erde. Also am Südpol gibt es keine Juden, meines Wissens. Aber es ist schon eindrücklich. Aus dem äußersten Norden sind sie gekommen, aus Russland, vom Ende der Erde im Süden, aus Südafrika. 28. Punkt, Rückkehr aus Amerika. Ja, wenn wir schon gelesen haben in dieser Jesaja 43, Vers 5 Stelle, und vom Niedergang werde ich dich sammeln, also vom Westen. Gut, das ist ganz allgemein der Westen, aber weil es in dieser Stelle effektiv um Extreme geht, also der Süden wird genannt als von fern her, vom Ende der Erde her, ist eigentlich naheliegend, dass auch mit dem Niedergang, also der Westen, das weiteste im Westen gemeint wird. Und wenn wir so direkt von Israel in den Westen hinübergehen, kommen wir nach Nordamerika, USA, Kanada. Ab 1948 sind von dort her 110.000 Juden nach Israel eingewandert. 29. Punkt, Rückkehr aus China. Jesaja 49, Vers 12. Siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, diese von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Wer sind diese geheimnisvollen Sinim? Ihm ist übrigens im Hebräischen einfach die Mehrzahlform. Ja? Also zum Beispiel ein Cherub, Engel, das ist Einzahl, Cherub, Mehrzahl, Cherubim. Ihm ist die Mehrzahl. Also die Sinim, das sind die Menschen aus dem Land Sin. Nun, hier steht das Land der Sinim ganz klar für die Ostrichtung. Denn wir haben erwähnt ausdrücklich Norden, Westen. Der Norden steht im Gegensatz zu denen in der ersten Verszeile, siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, diese von Norden. Also Gegensatz, die einen kommen von Ferne aus dem Norden, die anderen kommen aus der Ferne im Süden und eben die anderen aus dem Norden. Und dann wird der Westen erwähnt und von Westen und in der letzten Verszeile der Gegensatz und diese aus dem Land der Sinim. Steht für die Ostrichtung. Juden und China ist ein interessantes Thema, das sehr wenig bearbeitet worden ist in der Vergangenheit, aber heute gibt es da wissenschaftliche Forschungen, hat Symposien gegeben zum Thema Juden in China. Und zwar findet man eigentlich jüdische Spuren schon in vorchristlicher Zeit in China. Aber so greifbar jüdische Siedlungen in China findet man seit dem frühen Mittelalter, 7. Jahrhundert. Also dieser Prozess ab dem Jahr 70 hat einige Jahrhunderte gedauert und schon sind sie in China nachweisbar. Es gab dann zu späteren Zeiten weitere Zuflüsse von Juden, zum Beispiel aus dem Irak, nach China. Und in der neueren Geschichte, wegen der Oktoberrevolution 1917 und wegen der Nazi, gab es Zehntausende von Juden, die nach China flüchteten. Und zwar wurden ganz besonders die Gebiete wirklich im Osten von China, also die weitest entfernten Orte von uns aus gesehen, besiedelt. Hier sieht man interessante historische Bilder von chinesischen Juden, damit man auch sieht, wie die aussehen. Das ist ein David Sassoon, 1792 bis 1864. Und hier sind Juden, die sogar noch viel weiter zurückgehen mit ihren Wurzeln, ganz besonders weit zurück, das sind die Juden in Kaifeng, 1907. Aber die kann man kaum mehr von Chinesen unterscheiden. Aber die Bibel sagt, auch aus dem Land der Sinim sollen sie zurückkehren. Und da verweise ich wieder auf Franz Delitzsch, der zusammen mit Keil diese großartige Kommentarreihe zum Alten Testament herausgegeben hat. Im Jesaja-Kommentar schreibt Franz Delitzsch auf den Seiten 487 bis 489, dass unter dem Land der Sinim das Land der Sinesen zu verstehen ist. Der Chinesen. Und er erklärt, in der antiken Geschichte, also erstes Jahrtausend vor Christus, war der westliche Teil von China, also der Teil, mit dem man am ehesten im Nahen Osten Handelskontakt hatte. Dieser Bereich von China hieß im Chinesischen Jing oder Jing. Ja? Jing. Aber chinesische Laut Jing gibt es ja nicht mit hebräischen Buchstaben und so hat man das eben im Hebräischen umschrieben mit Sin. Für Jin oder Zin. Natürlich auch in Europa waren die Chinesen eben als die Sinesen bekannt, von alters her. Und darum spricht man ja, sprach man ja lange anstatt von Orangen, von China-Äpfeln, ja? China-Äpfel. Also, tatsächlich spricht Jesaja 49 über das Land der Sinesen, aus dem sie kommen würden. Und sie sind gekommen im 20. Jahrhundert, ganz vom fernen Osten her. Und zwar wegen der kommunistischen Revolution ab 1949 flüchteten die meisten chinesischen Juden, die eben wegen der Oktoberrevolution und wegen den Nazis Zuflucht gefunden haben, als zu Tausenden flohen in den Westen bzw. nach Israel. Und so hat man dann also in Israel auch eine ganze Truppe von chinesischen Juden in Erfüllung von Jesaja 49,12. 30. Punkt, mit dem Schiff nach Hause. In diesem Psalm 107, in dem diese Geschichte Geschichte des Volkes Israel beschrieben wird in der Übersicht, da steht in Vers 29, er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Ich habe bereits erklärt, wie eben das Hilfsmittel Schiff ganz, ganz wesentlich war und die meisten der Juden, die in den ersten Jahren nach der Staatsgründung Israels aus 70 Ländern nach Israel kamen, eben für sie war das Schiff das hilfreiche Mittel, um nach Hause zu kehren. Er führt sie in den ersehnten Hafen, damals nach Haifa. 31. Punkt. Flug ins gelobte Land. Jesaja 60, Vers 8. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Und so ist es geschehen, wie wir bereits miteinander gesehen haben. Das Flugzeug spielte auch eine sehr große Rolle in der Heimführung der Juden in unserer Zeit. Hier ein ganz besonderes historisches Bild. Jemenitische Juden auf ihrem Flug nach Israel in der Zeit 1949 bis 50 anlässlich dieser top geheimen Aktion, Rettungsaktion dieser uralten Gemeinschaft in Jemen. Also das wusste man ja natürlich zu allen Zeiten, dass das so in Jesaja stand und darum hat man sich im Judentum immer wieder große Gedanken gemacht darüber, wie das geschehen wird, wenn in der messianischen Zeit die Juden heimfliegen werden nach Israel. Am nächsten Bibelstudientag in Rickenbach, Anfang Dezember, werde ich das Thema behandeln, am Morgen 50 falsche Messias. Da behandle ich besonders die Prophetie des Herrn Jesus aus Matthäus 24, der gesagt hat, bevor er auf die Endzeit eingeht, passt auf, dass niemand euch verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Die Zeit ist nahe gekommen, in der Parallelstelle. Und so sind durch diese 2000 Jahre bis in die Endzeit sind etwa 50 falsche Messias gekommen. Und wir werden sehen, welche Verführungstrick die angewendet haben. Und so gab es auch im Mittelalter einen Messias, der hat gesagt, jetzt kommt die Zeit der Erlösung. Und ich werde euch nach Hause führen, und zwar werden wir fliegen. Und dieser falsche Messias hat dann nachts bei Mondlicht, ist er von Baum zu Baum gesprungen und hat offensichtlich viele überzeugt, dass der fliegen kann. Und das war so die Vorfreude, bald werden wir ins gelobte Land zurückfliegen. Schließlich steht es ja in der Bibel, ja? Aber wie bei jedem falschen Messias, das alles endete mit einer Katastrophe und einer totalen Enttäuschung am Boden. Nein, das war noch nicht die Endzeit. Die Endzeit ist jetzt, wo sich diese etwa 140, 150 Prophezeiungen erfüllt haben über die Endzeit. Nur in dieser Zeit. Und ein anderes Thema als jetzt heute wäre noch die ganze Verknüpfung zu sehen mit den anderen Prophezeiungen. Jetzt haben wir uns einfach darauf konzentriert, auf einige Prophezeiung im Zusammenhang mit der Rückkehr des Volkes in der Endzeit. Aber es gibt noch so viele andere Details. Und wie die aber mit diesen Dingen, die hier genannt werden, verknüpft sind, das ist interessant und einzigartig und zeigt, wir sind eindeutig in der Endzeit. In der Zeit, in der sie wirklich wie Wolken geflogen sind, gleich Tauben zu ihren Schlägen nach Hause. Ja, es ist doch dramatisch, dass wir diese Dinge sehen dürfen. Ein Volk kehrt heim, genau so wie es die Propheten vor Jahrtausenden vorausgesagt hatten. Und natürlich war es immer schwierig, früher sich ein Gesamtbild zusammenzustellen aus all diesen Punkten. Man konnte wissen aus der Bibel, die kommen dann manchmal aus Shinar, aus Assur, aus Ägypten, aus Syrien. Die werden kommen aus dem äußersten Norden, auch aus dem äußersten Süden. Und so weiter und so fort. Aber wie soll sich das alles dann einmal realisieren? Und zuerst eine Zeit, da werden sie gefischt und dann werden sie gejagt. Aber wie wird das konkret kommen? Und jetzt sehen wir das alles. Das ist eigentlich so etwas Schönes. Einerseits die Prophetie im Voraus zu schauen und versuchen, das Puzzle so zusammenzusetzen. Aber es ist fast irgendwie noch schöner, wenn dann das Rätsel gelöst wird im Rückblick. Und sagen wir es tatsächlich. Es funktioniert genau. Und es ist eben genau so geschehen, weil dann die Zaren, die Juden verfolgt haben, plötzlich gingen sie zurück. Und sie nochmals verfolgt, und dann kam der Erste Weltkrieg, dann wurde das Land freigemacht für die Juden. Die Engländer haben es erobert, genau in dieser Zeit. Und so weiter. Also, das ist schon etwas Gewaltiges, ein gewaltiges Vorrecht, dass wir so heute diese Dinge sehen dürfen, die man früher nur so eben mühsam im Geist zusammensetzen musste wie ein Puzzle. Also wir sehen, unsere Zeit ist eine gewaltige Zeit. Eine Periode von bereits 125 Jahren. Wir können einfach so schauen, wie das sich erfüllt. Die Juden kehren zurück und all diese Einzelereignisse erfüllen sich, bis hin auch was die Golfkriege anbetrifft. Und dann kommt der Herr Jesus wieder. Also wir können daraus folgern, all die Christen, die schon vor Jahrzehnten gesagt haben, wir leben in der Endzeit, Jesus Christus kommt wieder, die waren nicht neben den Schuhen. Und es ärgert mich manchmal so, wenn verächtlich über diese Prediger gesprochen wird. Ja, das haben die ja schon früher gesagt, Jesus kommt bald und so, und ist ja nichts geschehen. Ja was, Jesus kommt bald? Die haben gesagt, dass wir in der Endzeit sind und dass Jesus Christus bald kommt. Aber diese Endzeit ist nur eine Periode von 125 Jahren, klar abgrenzbar gegen diese fast 2000 Jahre davor. Und überhaupt, die Anfangszeit, die Endzeit ist ja das Ende dieser Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Messias. Es gab auch eine Anfangszeit von der Geburt Jesu über die Zerstörung Jerusalems bis zum Totaluntergang des Judenstaates im Jahr 135, als Hadrian alle Reste eines Judenstaates am Boden zerschmettert hatte. Das war eine Periode von 135 Jahren. Nun, wir können keine Jahrzahlen nennen, ich möchte auch damit überhaupt nichts suggerieren, aber ich möchte einfach zeigen, das war auch so eine fassbare Periode, damals von 135 Jahren, und jetzt ist es eine Periode von bisher 125 Jahren. Aber genau in dieser Zeitperiode haben sich etwa 20 Zeichen, die der Herr Jesus in der Endzeitrede in Matthäus 24 genannt hat, erfüllt. Er sagt zum Beispiel von den Massenkriegen, die werden kommen. Ein Volk wird kriegen gegen ein anderes Volk und Volk gegen Volk, Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. Da spricht er über Massenkriege. Und Revolutionen werden geschehen. Ja, der erste Massenkrieg, der alle fünf Kontinente mit einschloss, das war der Erste Weltkrieg. Aber der Herr Jesus sagt dann, aber das Ende ist nicht sogleich. Aha, da waren wir schon in der Endzeit. Aber das Ende war nicht sogleich. Revolutionen 1917, im Ersten Weltkrieg, die russische Revolution. Mit ihren gewaltigen Folgen, auch was die Rückkehr der Juden anbetrifft. Und so sehen wir, der Herr Jesus nennt das wirklich, das ist das Ende, aber noch nicht das Ende vom Ende, ja? Aber in Verbindung Matthäus 24, Vers 12, da sagt der Herr Jesus, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Nationen ist nicht das gleiche wie Volk. Volk ist Laos auf Griechisch, aber hier verwendet der Herr Jesus für Nation das Wort Ethnos. Das wird erklärt im Standardwörterbuch von Low Nider zum griechischen Neuen Testament. Als Ethnos ist die größte soziale Einheit. Das heißt, die kleinste Einheit, das ist die Ehe, zwei Menschen. Dann folgt die Familie, die Sippe, der Clan, dann kommt der Stamm, das Volk und dann die Nation. Es gibt Völker, die, Nationen, die bestehen aus vielen Völkern, wie Indien und Russland. Und so sagt der Herr Jesus, nicht alle Völker werden mit dem Evangelium erreicht werden. Man zählt heute etwas mehr als 11.000 verschiedene Völker. Aber man zählt über 230 Nationen. Und heute müssen wir sagen, alle Nationen sind dem Evangelium erreicht. Durch Missionare, durch das Radio, Transworld Radio, jetzt sogar übers Internet. Der Jesus sagt, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das ist schon erstaunlich. Also beim Ersten Weltkrieg, aber das Ende ist nicht sogleich. Alle Nationen erreicht und dann wird das Ende kommen. Jesus Christus kommt bald. Und wir leben in dieser Zeit, und zwar nicht am Anfang, sondern deutlich fortgeschritten. Und da stellt sich wirklich die Frage für jeden von uns, bin ich bereit? Und das Schöne ist, Jesus kommt bald als der König, als der Richter der Welt, aber die Entrückung der Gemeinde wird noch mindestens 7 Jahre davor stattfinden, weil sie ja vor dem Erscheinen des Antichristen stattfinden muss und vor der großen Drangsal. Das heißt, die Entrückung können wir jeden Tag erwarten. Der Herr könnte für die Gemeinde heute kommen. Also dadurch, dass wir wissen, das Kommen Jesu als Richter der Welt ist nahe. Der Richter steht vor der Tür, aber dann erst recht die Entrückung. Das macht das Ganze noch viel dringlicher. Da stellt sich wirklich die Frage, bin ich bereit? Habe ich Frieden mit Gott? Denn wenn die Entrückung geschieht, dann kann man sich nicht mehr bekehren, sagt die Bibel. Dann wird man sich verhärten. Wer das Evangelium gehört hat bis zur Entrückung, der kann sich nachher nicht mehr bekehren. Nur solche, die es nicht gehört haben. Aber wer es gehört hat, kann sich nicht mehr bekehren. Und darum die Dringlichkeit der Bekehrung für die, die noch nicht Frieden mit Gott haben. Der Umkehr, Schuld, Gott bekennen, reuig im Gebet und das Opfer des Herrn Jesus für sich persönlich in Anspruch nehmen. So wie man mit Gott versöhnt, so kann man Frieden mit Gott bekommen. Ja, dann sind wir am Ende angekommen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Ein Volk kehrt heim.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.